Zu unserer Kirche gehören ja coolerweise auch so kleine Menschen. Manche nennen sie Kinder. ich habe selbst zwei, deswegen darf ich so einen Witz machen. Die haben schon ihren eigenen Gottesdienst, ein bisschen entfernt hier, 100 Meter im Haus hoch. Wenn ihr zu Hause seid oder denkt, oh, ich habe auch Kinder, ich würde die gerne mitbringen, herzliche Einladung. Macht es einfach, die werden gut versorgt, um die kümmert man sich gut und dann können wir hier im Gottesdienst sein und das genießen. Wenn ihr kleinere Kinder habt, unsere Kinderzeit ist ab 3 Jahre alt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier in den Spiegelsaal zu gehen. Ihr geht hier raus, einfach rechts im Treppenhaus hoch. Und da gibt es auch richtig coole Spielsachen, alles, was so Kinder in dem Alter brauchen und Spielgefährten. Dann könnt ihr euch konzentrieren. Daher gibt es auch eine Audioübertragung der Predigt. Die beginnt jetzt und ich starte mit der Textlesung. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 45 bis 49 und die Übersetzung ist die neue Genfer Übersetzung. Stellt euch folgende Szene vor. Jesus hängt am Kreuz. Und ihr könnt natürlich im Programmheft mitlesen. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft Elia. Sofort lief einer los, holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die unsere Herzen vorbereiten soll auf Ostern. Ein Fest, ein großes Fest der Christenheit, das bald auf uns zukommt. Und darin geht es genau um diese Ereignisse, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und wir beschäftigen uns mit den letzten Worten von Jesus. Es sind makabererweise Worte mitten aus einer Hinrichtung. Und die schauen wir uns jetzt 7 Wochen lang an. Das ist vielleicht makaber, aber wir glauben, das Kreuz, das, was dort passiert ist, das ist der bedeutendste Moment der Weltgeschichte. Und deswegen machen wir das. Deswegen zoomen wir hier rein. Und wir glauben, er ist so bedeutend, weil dieser Moment so viele Auswirkungen auf uns heute noch hat und bis in die Ewigkeit hinein. Und wir versuchen jeden Sonntag, was davon zu zeigen, welche Auswirkungen das hat. Wenn du neugierig bist, auf unserer Homepage findest du sehr viele andere Predigten und auch bei YouTube. Ich möchte mir den Text mit euch in 3 Punkten anschauen. Es ist ein Satz. Er ist für mich verlassen worden, damit ich. Punkt 1, er ist für mich. Punkt 2, verlassen worden. Punkt 3, damit ich. Wir beginnen natürlich mit Punkt 1, er ist für mich. Bedeutend ist die Hinrichtung von Jesus für Christen, weil wir glauben, dass es ein stellvertretender Tod für alle Menschen war. Und damit hat dieses geschichtliche Ereignis direkt mit jedem Menschen zu tun. Auch mit dir, wenn du hier sitzt, auch mit dir, wenn du es im Video guckst. Die Bibel kann gar nicht davon aufhören zu reden, dass Jesus für uns gestorben ist. Stellvertretung heißt das Thema. Es ist ein Motiv auch in vielen Filmen. Gute Geschichten haben das, sehr viele gute Geschichten. Da gibt es oft dann Helden, die ihn bereit sind, Opfer zu bringen. Oft stecken ihre besten Motive dahinter, angesichts einer Bedrohung dazu zu führen, dass sich jemand für einen anderen opfert. Nur mal ein paar Beispiele. Gandalf im Kampf gegen den Dämon, als sie über die Brücke laufen, damit die Gefährten entkommen können und letztlich der Ring zerstört werden kann. Tony Stark im Kampf gegen Thanos, um die Hälfte der Bevölkerung des Universums zurück ins Leben zu bringen. Mir fielen noch weitere Filme ein, dachte aber, die sind nicht so beliebt, ich lasse es mal lieber. Aber so oft kommt das vor, achtet mal drauf. So viele Geschichten drehen sich darum. Einer stirbt für viele und wenn ich sowas sehe, dann berührt es meine Seele. Ich kann das nicht anders. Ich glaube, dass es vielen so geht und ich glaube, das liegt daran, weil dieses Stellvertretermotiv die Nacherzählung von etwas sehr Bedeutendem ist, was die Wahrheit ist. Und alles, was darauf hinweist, ich glaube auf den stellvertretenden Tod von Jesus, das entwickelt eine eigene Anziehungskraft und eine Schönheit, die uns bewegt, wenn wir das sehen. Auch wenn das, wer weiß, wie verfremdet in irgendeinem Film ist. Aber das hat eine eigene Schönheit. Jetzt gibt es das Stellvertretungsmotiv in ganz großen, bewegenden, pathetischen Geschichten und im ganz normalen Leben. Ich erzähle euch eine. Ich war mal Mitarbeiter in einem Zeltlager. Ich hatte so 8 Jungs in meinem Zelt, für die war ich verantwortlich. Und wir haben mal so ein bisschen gekämpft, das war ganz lustig. Und 2 Jungs haben mich so provoziert, bis ich irgendwann richtig wütend geworden bin. Und dann sind die vor mir weggelaufen. Und die dachten, die sind schnell, aber ich war schneller. Und dann habe ich die natürlich eingeholt. Und als ich dann fast knapp hinter denen war, fiel mir was ein. Es gibt so einen fiesen Trick. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn so jemand vor dir geht, dann kann man so das eine Bein so treten, dass der sich selber ein Bein stellt und dann hinfliegt. Und irgendwie dachte ich, das wäre eine witzige Idee und habe das in dem Moment gemacht. Das war eine 100. Sekunde, die ich irgendwie gebraucht habe, um die Entscheidung zu treffen. Dumme Entscheidung. Der Typ, bam, so richtig hingeklatscht, sich überschlagen, hatte eine Brille auf. Die war natürlich komplett zerfetzt und mir tat das richtig leid. Oh Mann, ich habe dem so richtig wehgetan und die Brille ist auch noch kaputt. Und das Soziale haben wir so geklärt und uns entschuldigt und ich habe ausgedrückt, wie mir das leid tut, aber die Brille war ja immer noch kaputt. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt muss ich so eine Brille bezahlen. Und dann hat er mit seinen Eltern telefoniert und dann haben die gesagt, hey, es ist kein Problem, wir bezahlen die Brille. Das ist in Ordnung, der macht manchmal Unsinn, ja, mein Unsinn. Aber ich war erleichtert, da hat jemand für mich eine Schuld bezahlt. Was ich kaputt gemacht habe durch so einen dummen Moment. Die Brille geht definitiv auf mein Konto. Die haben sie für mich bezahlt. Vielleicht habt ihr das als Kinder auch erlebt, was Ähnliches. Ihr habt irgend so einen Unsinn gemacht, irgendein Schaden entstanden und entweder eure Eltern oder wer anders hat dafür gerade gestanden. Ich glaube, das ist eine Sache, die häufig passiert. Und ich glaube, dass wahrscheinlich das dir auch passiert ist. Und wenn wir uns das jetzt angucken, was jetzt kommt, wir schauen uns das Leiden von Jesus sehr intensiv an und es kann auch emotional werden, dann geht es uns nicht oder mir nicht, um Sensationslust, dass wir das irgendwie cool finden, wie jemand leidet. Wir freuen uns nicht an seinem Leid, sondern wir schauen uns das an, weil sich dadurch die Größe seiner Liebe zeigt. Die Bibel ist davon überzeugt, sein Leid ist Stellvertretung für unser Leid. Alles, was er durchlitten hat, war er bereit zu tragen, damit wir es nicht tragen müssen, aus Liebe. Also mein Wunsch für heute und mein Gebet ist, dass wir tiefer begreifen, wie groß die Liebe unseres Herrn von Jesus zu uns ist, ob du ihm bereits folgst oder das in Erwägung ziehst oder noch nicht. Nochmal, die Tiefe seines Schmerzes, die wir uns gleich anschauen werden, soll uns die Höhe seiner Liebe zeigen. Und in der Vorbereitung hat mich das dahin geführt, so dankbar zu werden. Und ich wollte ja Jesus einfach noch mehr feiern. Und ich hoffe, dass ich euch auch was davon vermitteln kann. Wir begleiten Jesus jetzt erstmal von seiner Gefangennahme, alles in 1,5 Tagen passiert, bis zu dem Moment, an dem unser Predigttext einsetzt, wo er am Kreuz hängt. Und denkt daran, Jesus, der Sohn Gottes, der liebevollste und der einzig wirklich unschuldige Mensch, hat das getan, hat das durchlebt. Und achtet mal darauf, wie gut Jesus ist. Und wie sehr er schon auf dem Weg zum Kreuz verlassen ist. Wir starten mit der Gefangennahme. Jesus hat noch einen schönen Abend im Kreis seiner engsten Freunde. Und dann gehen die in den Garten. Und dort wird er verhaftet. Von einer Gruppe von Leuten, die von den Regierenden seiner Zeit geschickt wurden. Die wollten ihn nämlich schon länger gefangen nehmen, aber sie haben sich nicht getraut, das am helligsten Tag zu machen, wenn er gerade umgeben war von einer Menschenmenge, weil die nicht wussten, wie reagieren die. Also haben die einen Moment abgewartet, wo er alleine ist, aber die wussten nicht, wo er ist. Und dann haben sie einen Verräter von innen gehabt, der hat gesagt, der ist zu dem Zeitpunkt da und dort greifen sie zu. Da griff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des Hohepriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Und jetzt das bessere Argument. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Kurz durchgerechnet, eine Legion, römische Heereseinheit, die größte, ungefähr 6.000 Leute. 12 Legionen, 12 mal 6.000 habe ich eingegeben, 72.000. Stellt euch mal vor, ein Engel, das ist ein mächtiges geistliches Wesen. wenn die in der Bibel auftauchen, dann müssen die Leute immer erinnert werden, sich nicht zu fürchten. Ja, so ein Typ. 72.000. Zack, da. Das ist Jesus möglich in diesem Moment der Gefangennahme, sagt Jesus und macht's nicht. Kein Engel kommt vorbei. Kein Engel greift ein. Gott greift nicht selbstständig ein ohne das Gebet von Jesus. Jesus betet nicht. Die Bosheit der Menschen nimmt seinen Lauf. Es ist nämlich eine Kreuzigung aus Neid der Regierenden. Das ist ihr Motiv. Was dann kommt, ist das Verhör der einheimischen Lokalregierung. Da wird er hingebracht und ein Tribunal, falsche Anschuldigung ohne Ende. Und was macht Jesus? Er verteidigt sich selbst nicht. Er hat die Möglichkeit für sich zu sprechen. Er sagt kein Wort, sagt der Text. Und niemand sonst ergreift das Wort für ihn. Die Stimmung kocht hoch und sie spucken ihm ins Gesicht. Wir kennen das hier in unserer Kultur nicht so stark, aber es ist eine Geste der Entehrung. Der würdigste Mensch, der beste Mensch wird zum ersten Mal so richtig gedemütigt. Sie sagen damit, ich schaue auf dich herab, ich verachte dich. Und niemand verhindert es. Sie schlagen ihn mit Fäusten, ihr Hass bricht sich Bahn. Und kein Engel stellt sich dazwischen und fängt die Wucht des Schlags mit seinem eigenen Körper ab. Keiner. Sie sind fertig mit ihm und fesseln ihn. Er soll nicht weglaufen, nicht gefährlich werden, als ob er das wollte. Er ist in ihrer Gewalt. Gott hat ihn in ihre Gewalt gegeben. Und es gibt im Himmel keinen Plan für einen Gefangenenbefreiungsversuch. Dieser Gefangene soll nicht befreit werden. Dann kommt ein zweites Verhör vor der Besatzungsmacht, Pilatus. Der stellt keine Schuld fest. Doch die Menge vor dem Gerichtsgebäude ist aufgewiegelt worden und fordert seinen Tod und gleicht die Hinrichtungsmethode mit. Kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Und niemand interveniert, um das Strafmaß zu senken oder die Hinrichtung zu verhindern. Und der Himmel weiß, das ist Plan A. Ein guter Plan, weil Liebe ihn erdacht hat, Liebe auf seine Ausführung gewartet hat und Liebe hilft, ihn auch wirklich durchzuziehen. Ein Plan, der zeigen soll, wie sehr Gott uns liebt, auch wenn das da noch nicht klar ist. Und er wird wirklich unschuldig verurteilt. Wie sollte es anders sein? Er ist der wahre Mensch, der beste Mensch, der je gelebt hat. Und er wird beseitigt, weil er so gut war, weil alle anderen durch ihn in ein schlechtes Licht gestellt werden. Und Gottes Geist, der Menschen Wahrheit erkennen lässt, zeigt ihnen ihren Irrtum nicht auf. Und er wird ausgepeitscht, gegeißelt. Und keins der mächtigen geistlichen Wesen, die loyal zu Jesus stehen, hält die fliegenden Riemen und Dornen auf, die diesen heiligen Körper zerfleischen. Er wird verspottet. Er bekommt einen Mantel angezogen, eine Dornenkrone, einen Stock als Zepter. Das sind schlechte Ersatzsachen von Insignien seiner eigentlichen Macht. Er ist Herrscher des Universums und wird verhöhnt von einfachen Soldaten. Und der himmlische Thronsaal leidet bei diesem Anblick. Sie spucken ihn an, schon wieder. Der Speichel trifft ihn im Gesicht und wird über die nächsten Stunden trocknen. Sie schlagen mit dem Zepter, mit diesem Stock auf seinen Kopf. Und dann muss Jesus sein Kreuz tragen. Er, der versprochen hat, unsere Last zu tragen. Er wird ausgezogen, nackig, gedemütigt, allen Schutz und Würde beraubt. Er, der die herrlichste Kleidung verdient. Und er wird gekreuzigt. Nägel werden durch seinen Körper geschlagen. Er wird an ein Kreuz geheftet und Gott schaut untätig zu. Und er wird über die nächsten Stunden wieder verspottet. Und dann kommt Dunkelheit. Es ist der dunkelste Moment seines Lebens. Er selbst ist das Licht der Welt, sagt er. Und die Sonne versagt ihm das Licht. Es ist ein stimmiger Ausdruck seiner Verlassenheit. In der Dunkelheit sieht er niemanden mehr. Selbst seine Freunde nicht, die ihm bis zur Hinrichtung gefolgt sind. Er droht zu ersticken und selbst sein Lebensatem verlässt ihn langsam. Punkt 2, verlassen worden. Und jetzt sind wir hier bei unserem Text angekommen. An diesem Punkt seines nahen Endes ist er, wie in seinem ganzen Leben, weiter mit Gott im Gespräch. Er hat Gott bereits für seine Feinde um Vergebung gebeten, weil sie nicht wissen, was sie tun. Er hat mit seinen Mitgekreuzigten geredet und einem seinen Glauben bestätigt und dass er bald zusammen mit ihm im Paradies sein wird. Und jetzt betet er diesen prägnanten Satz, diese Frage und gleichzeitig eine Klage. Sie ist ein Gebet. Und zwar der Anfang eines Gebets aus der Bibel, des Psalms 22. Der König David hatte es vor langer Zeit geschrieben und es fängt genauso an. Mein Gott, mein Gott. Und es ist, als ob Jesus hier anfängt, diesen Psalm zu beten, ein Lied, das an Gott gerichtet ist und es mit seinen letzten Atemzügen herauszurufen. Er sucht den Kontakt zu Gott, während er von allen Menschen verlassen worden ist. Erst Judas, dann seine engen Freunde, dann Petrus, andere stehen noch am Kreuz, aber es hilft nicht. Sie denken, dass sie ihm gerade beim Scheitern zusehen und sie verstehen gar nicht, was er dort wirklich tut. Er muss sich so fühlen, keiner versteht mich und keiner hilft mir. Und selbst die Worte, die er betet, werden missverstanden. Richtig bitter. Er zitiert im Psalm 22, betet, klagt und sucht Gott und sie denken, er ruft nach Elia. Das ist ein Missverständnis. Sie tun das, Elia ist ein Prophet aus der Geschichte des Volkes, der nicht gestorben war, sondern den Gott zu sich genommen hat. Und im Volksglauben gab es so die Theorie, dass Elia kommt, um Fromme zu retten, als ob Gott ihn so auf so eine Sondermission schickt. Und es klingt tatsächlich ähnlich, man kann das missverstehen. Und sie denken, er hofft auf Hilfe von Elia. Sein Leben lang sind ja viele Wunder passiert, irgendwie hat er den Draht zu Gott, vielleicht kommt er vorbei, vielleicht gibt es da noch was zu sehen. Vielleicht passiert was Spektakuläres, lass mal abwarten. Und dann bekommt er ein Getränk gereicht. Weinessig ist ein Getränk, das soll Durst nachhaltig stillen. Ich habe es jetzt nicht probiert. Ziel war, Leid zu lindern, dass er eventuell länger durchhält, damit sie was sehen können, damit Elia kommt. Das war süßer Wein, der sauer geworden ist, daher günstiger, schmeckt nicht mehr so gut. Das Getränk der armen Leute und Soldaten. Und das bekommt er auf dem Stock gereicht, weil man muss halt oben an ihn drankommen, während er an dem Kreuz hängt. Eine bittere Situation. Jesus wusste schon vorher, dass es so weit kommen würde. Er hat seinen Jüngern kurz vorher gesagt, ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen, ja, sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch alle in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Und dann gibt es einen kurzen Einschub, was ihm Hoffnung gibt. Aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Boah, das gibt ihm Halt, das ist cool. Jesus ist kein herzloses Wesen, sondern ein ganz einfacher, einsamer Mensch. Es schmerzt, er muss alleine sterben. Der Horror vieler Leute. Seine einzige Hoffnung darin ist, dass der Vater bei ihm ist. Und jetzt sagt er, der hat mich auch verlassen. Der Inhalt des Gebets von Jesus ist Gottverlassenheit. Und vielleicht ist das erste Mal, dass Jesus was mit diesem Psalm anfangen kann. Der Gedanke kam mir. Jesus kannte nämlich diese Erfahrung gar nicht, die David hier besingt. Warum hast du mich verlassen, Gott? Jesus kennt das nicht. Jesus war noch nie von Gott verlassen worden. Es gab keinen Grund dazu. Das Johannesevangelium beschreibt am Anfang, Jesus war von Anfang an bei Gott. Wenn wir uns überhaupt einen Anfang von allem vorstellen können, da war Jesus bei Gott. Und Johannes sagt, die waren so close, dass man sogar sagen könnte, Jesus war Gott. Einheit, Harmonie. Denkt so weit zurück, Jahreszahlen mit vielen Nullen, seitdem Gemeinschaft. Die waren immer zusammen. Und in seinem Leben auf der Erde bekommt er von Gott die Bestätigung, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich mag den. Ich bin gern bei dir. Und ich glaube, wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, was das für Jesus bedeutet. Dieser Switch, wahrscheinlich ist es langsam passiert, dass er spürt, Gott ist nicht mehr bei mir zum ersten Mal. Stellt euch ein Kind bei der Geburt vor. Das dümpelt so 9 Monate in schöner Bewegung, in schön warmem Wasser. Ja? Also das ist immer umgeben von Wasser. Das ist das, was das kennt. Wärme, Wasser, Bewegung, gedämpfte Geräusche, da kommt nichts direkt hin. Das ist, wie wenn ihr was unter Wasser hört. Auch gedämpftes Licht, da kommt kein Lichtstrahl direkt hin, sondern ist so eine diffuse Helligkeit. Und was das Kind hört, ist so ein Rauschen, die Blutzirkulation der Mutter. Das ist, was das Kind, was für das Kind normal ist, zu Hause ist. Und dann kommt's raus. Auf einmal. Helligkeit. Lautstärke. Kälte. Die ganze Welt ist anders. Das Fruchtwasser verdunstet und es wird kalt. Vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, wie das für Jesus ist. Das ist ein Schock. Gott ist nicht mehr da. Das, woran ich mich festgehalten habe, was mir Hoffnung gegeben hat, wo mich alle verlassen, das ist jetzt auch weg. Als Sünder sind wir ganz und gar auf Gott angewiesen, aber wir wissen es nicht. Darum spüren wir nicht den Hunger und Durst nach Gott, der einen vollkommenen Menschen überkommt, wenn er um die Gemeinschaft mit Gott gebracht wird. Das ist was, was Jesus zutiefst fehlt. Das ist das Zentrum seines Lebens und das wird ihm hier genommen. Ich wollte die Predigt zuerst einsam nennen, weil ich dachte, Jesus ist einsam am Kreuz, aber es ist mehr. Er ist verlassen. Verlassenheit hat noch eine Zusatzinfo zu Einsamkeit, nämlich, ich war mal nicht einsam. Verlassenheit heißt, ich hatte eine Gemeinschaft und die ist weg. Jetzt bin ich einsam. Das ist Verlassenheit. Deswegen heißt diese Predigt verlassen. Jesus ist verlassen. Er ist allein. Und womit ist er allein? Mit seinem Schmerz, mit seiner Angst, mit der Sorge, mit Last, mit seinem Sterben, mit der Ungerechtigkeit, die da passiert, mit dieser Erfahrung und letztlich mit dem Tod. Stellt sich die Frage, warum eigentlich? Ein Schritt zurück. Ich glaube, dass Verlassenheit zu den ganz normalen Erfahrungen eines Menschen gehört. Ich bin mir sicher, dass du das schon erlebt hast und ich weiß, dass ich es erlebt habe, dass andere Menschen Distanz zu uns suchen. Manchmal verstehen wir das, manchmal nicht. Und das ist bitter, schmerzhaft und die Angst davor kann manchmal zu interessanten Verhaltensweisen führen. Zu manchen ganz normalen. Wir machen uns Sorgen vor Zurückweisung. Manchmal kleiden wir uns, verhalten uns oder reden auf eine bestimmte Weise, um nicht zurückgewiesen, nicht verlassen zu werden. Wir wollen nicht ausgeschlossen werden aus einer Gruppe. Wir wollen weiter geliebt und gemocht sein. Und das ist wertvoll und das ist gut. Aber es gibt auch Dinge, die wir aktiv tun können, um eine Beziehung zu stören und dann verlassen zu werden. Und die Bibel beschreibt immer wieder, wie wir Menschen die Beziehung zu Gott stören. Durch Taten, aber noch viel mehr, wie wir geworden sind, wie unser Herz aussieht. Und erst daraus kommen all die Handlungen, die nicht gut sind und andere und Gott verletzen. Und die Bibel beschreibt das als das größte Problem der Welt. Nun ist das die christliche Sichtweise, über die wir hier Woche für Woche auch immer wieder reden. Ich nehme jetzt nicht so viel der Zeit dafür. Wenn ihr da weiter lernen wollt, bleibt einfach dran. Mal anders gedacht. Manche empfinden, wenn Gott einen verlässt, das als eine große Freiheit und Entlastung, wenn sie eine Welt ohne Gott annehmen. Manche fühlen sich befreit, wenn es keinen Gott gibt, der uns sagt, was zu tun ist und was nicht. Keinen Gott, der vielleicht ein Problem mit dem hat, was ich mache. Es ist doch schön, wenn es keinen Gott gibt, der vorgibt, gut zu sein und dann Leid zulässt, obwohl er es verhindern könnte. Es ist doch hoffnungsvoll anzunehmen, dass es keinen Gott gibt, der seinen geliebten Sohn einfach am Kreuz verrecken lässt. Dann ist es gut, dass Gott uns verlassen hat. Die Welt ist besser ohne ihn dran. Das Känguru sagt in seinen Chroniken, du kennst doch bestimmt den Spruch, dass Gott die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Guck dich mal um. Wenn man davon ausgeht, dass Gott ein Arschloch ist, ergibt es plötzlich mächtig viel Sinn. Und bei allem Zynismus ist da was Wahres dran. Wir sind wirklich alle Arschlöcher, mindestens manchmal, manche auch dauerhafter und bewusster. Und da ist etwas in uns, was es unglaubwürdig macht, dass wir gute Ebenbilder eines perfekten Gottes sind. Wenn das Problem dieser Welt ist, dass Gott nicht gut ist, dann macht es keinen Sinn, ihm zu vertrauen. Dann ist es gut, wenn er uns verlässt. Wenn Gott böse ist, dann ist es eine gute Nachricht, dass es ihn eventuell gar nicht gibt. Aber wenn er gut ist, dann ist es eine böse Nachricht, von ihm verlassen zu sein. Jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Jetzt ist es nämlich so, Gott wäre ein Arschloch, wenn er unser Arschlochsein tolerieren würde. Wenn er einfach akzeptieren würde, dass wir manchen guten Dingen, die wir einfach zu tun verpflichtet sind, nicht nachkommen. Ob wir das nicht schaffen oder manchmal ganz oft auch nicht wollen. Das ist ja die Kritik des Kängurus. Nein, das tut er nicht. Böses muss bestraft werden und unsere Handlungen haben Konsequenzen. Die Frage ist nur, wer sie tragen muss. Und Gott entscheidet sich, ganz am Anfang der Welt sie selbst zu tragen. Gott hat Jesus verlassen als Konsequenz und Strafe. Gott ist rein und er kann nichts Böses tolerieren. Es muss beseitigt werden. Böses ist etwas, das in seiner guten Welt keinen Platz haben soll. Und so verstanden ist die Weltgeschichte bis zu Jesus 1, nämlich Geduld von Gott, der das Böse aushält bis zu einem bestimmten Punkt, an dem er nicht mehr länger will. Die Konsequenzen müssen irgendwann kommen. Und hier sehen wir sie. Das Schweigen Gottes. Der Blick Gottes, der sich angeekelt wegdreht, weil er Sünde verabscheut. Jesus trägt die Konsequenzen. Der angestaute Zorn Gottes auf das Böse in dieser Welt führt zur Vernichtung der Sünde dort am Kreuz. Es entlädt sich alles auf Jesus und Gott kann keine Gemeinschaft mit der personifizierten Schuld haben. Die Konsequenz ist, dass Gott seinen geliebten Sohn verlässt und der das auch spürt. Ich stelle mir das so vor wie eine große Ebene, auf der Jesus ist und wo viel, viel Gutes ist und das sich Stück für Stück immer weiter von ihm entfernt, bis da nichts mehr ist, bis er alleine ist, bis er komplett verlassen ist, bis alles Gute, was Gott uns gibt, ihm gibt, nicht mehr da ist. Das ist verdiente Strafe für das Böse. Und Jesus nimmt es auf sich. Das ist, was wir verdient haben und nicht bekommen. Er wurde von Gott verlassen, damit wir nicht verlassen werden. In ihm war keine Sünde. Die Bibel sagt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er trug die Sünden der Sünder, darum musste er wie ein Sünder behandelt werden, obwohl er keiner war. Und Petrus beschreibt es in seinem ersten Brief so, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch den Zugang, auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und genau in diesem schrecklichen stellvertretenden Tod, in seinem Verlassensein, zeigt sich seine Liebe wie ein helles Licht. Ich möchte, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Das ist aus Liebe geschehen. Niemand liebt seine Freunde mehr, sagt Jesus, als der, der sein Leben für sie hergibt. Mein letzter Teil, Punkt 3, die Anwendung. Er ist für mich verlassen worden, damit ich, und ich habe 3 Auswirkungen für euch. Die erste ist, damit ich bei Gott sein kann. Vielleicht zweifelst du, ob es Gott gibt oder hast deine Schwierigkeiten mit ihm. Wenn du die Entfernung zwischen dir und Gott messen könntest, würdest du sagen, du bist ganz nah bei ihm oder eher weit weg? Wenn weit weg, wie weit weg? Und was auch immer deine Antwort sein mag, eine Sache bleibt wahr, du kannst nicht zu weit weg von ihm sein. Nein, du bist niemals so weit von Gott entfernt, dass er dich nicht mehr liebevoll erreichen könnte. Die Bibel sagt, dass das Versprechen von Vergebung und dem Heiligen Geist für alle gilt, auch für die, die weit weg sind. Apostelgeschichte 2, denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Gott will dir nah sein. Was es dafür braucht, ist dein Ja zu ihm, dass du Vergebung annimmst, dass du darauf vertraust, dass Jesus das für dich getan hat und dass das nötig war. Dann schwindet alle Distanz zwischen Gott und dir und er zieht in dein Herz ein. Er, der gute Gott, dessen Gegenwart keine Gefahr ist, sondern das Beste, was passieren kann. Stellt euch vor, an einem kalten Tag, eure Wohnung ist kalt, das Ende des Tages naht sich und ihr geht ins Bett. Für mich ist das ein sehr, sehr cooler Moment, wenn ich mich in meine Decke einkuscheln kann und es warm wird und ich schlafen kann und mich erholen kann. Es ist wie zu Hause sein, es ist Wohlbefinden, es ist Komfort, es ist gut. So ist das. Nach Hause kommen bei Gott und viel schöner. Der zweite Punkt der Anwendung. Er ist für mich verlassen worden, damit ich Sünde ernst nehme und hasse. Wenn wir das Leid sehen, durch das Jesus gegangen ist, dann war es nötig, weil unsere Schuld so schwer ist. Und weil das wirklich schlimm ist, was wir gegen Gott und andere Menschen tun. Ich habe die Tendenz, das zu verharmlosen. Ich denke, ja, war nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm, es macht was, nur nicht mehr in der Beziehung zu Gott, weil Jesus die Folgen schon auf sich genommen hat. Aber meine Sünde ist ein Beitrag zu dem Leiden von Jesus. Für meine Schuld ist er gestorben. Sünde schadet, sie fügt Schmerzen hinzu. Und bei dem Punkt, versteht mich richtig, geht es nicht darum, uns selbst zu verdammen oder andere zu verdammen, denn Jesus ist doch für uns gestorben. Das ist nicht nötig. Wir sind liebenswert in seinen Augen. Es geht darum, das zu lassen und zu bekämpfen, was ihm Schmerzen zugefügt hat. Ihm, der mich so sehr liebt. Und das ist schlimm, schlimmer als wir oft zu wagen denken oder schnell gern vergessen. Lasst uns die Sünde immer mehr verabscheuen, die solchen Schmerz über unseren großen Bruder gebracht hat. Und der letzte Punkt. Er ist für mich verlassen worden, damit ich nie verlassen werde. Vielleicht geht es dir so, dass du immer mal das Gefühl hast, dass Gott dir nicht nah ist. Dann sage ich dir so gerne. Das ist ein reelles Gefühl, das kenne ich auch, aber das ist nicht die Realität, die geistliche Wahrheit, die dahinter steht. Und ich hoffe, dass ihr bei dem ganzen Fokus auf dem Leiden und das Schlimme von Jesus die Brücke schlagen konntet, dass die Tiefe des Leides die Höhe seiner Liebe zeigt. Du bist geliebt. Das ist der Kern dieses Textes. Er hat für dich und für mich gelitten. Das war einmal nötig, jetzt nie wieder. Einer für alle. Du bist im Reinen mit Gott. Er wohnt in dir. Jesus bereitet eine Wohnung für dich in seiner Gegenwart vor und freut sich darauf, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Er wird uns niemals verlassen. Dann nicht und auch nicht, bis wir diese Welt verlassen. Der Teufel will uns immer wieder anderes einflüstern, um uns zu erschrecken und uns in Selbsterhaltungsmodus zu bringen. Zum Beispiel, er kümmert sich nicht um dich. Wie sollte er dich, Versager, lieben? Oder, du willst ein Christ sein, mit so jemandem wie dir will Gott nichts zu tun haben. Oder ganz anders, du brauchst ihn gar nicht, so toll wie du bist. Gottes Ja zu uns steht fest, egal wie positiv oder nicht positiv wir uns bewerten. Er liebt uns. Gottes Ja zu uns steht fest, sein Geist ist in uns. Er ist bei uns, ob wir es gerade spüren oder nicht. Dafür hat er alles gegeben. Er will bei uns sein, weil er uns liebt und er hat alles dafür getan, nämlich seinen geliebten Sohn verlassen. Dass Jesus verlassen wurde, war schlimm für Jesus, aber er hat es gerne getan, weil er dafür die Ewigkeit mit dir und Milliarden anderer Menschen verbringen kann. Das war es ihm wert. Er hat es durchlitten, damit du bei ihm sein kannst, damit wir Sünde ernst nehmen und damit wir nie verlassen werden. Ich bete. Herr, hilf uns, das Richtige von heute mitzunehmen in unseren Herzen, deine Wahrheit. Beweg du unsere Herzen, schreib es rein. Mach uns dankbar, mach uns demütig, schenk uns Freude. Lass uns dich feiern, der du so herrlich bist. Danke, dass du da durchgegangen bist. Wir können es nicht verstehen, wie krass es für dich war. Amen.